Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Halle 2 aus Halle 2, dem Podcast ohne Alkoholkonsum mit zwei Gläsern Rosé in der Hand. Prost, Dave.
Prost, auch von mir natürlich. Herzlich willkommen zur 12. Folge. Wir haben genau damit 3 Monate voll. Ein Quartal sprechen wir jetzt zu euch jeden Mittwoch.
Entgegen aller Widrigkeiten, nach wie vor ohne Sommerpause. Ich glaube, ich war noch nie so geneigt, keine Folge Halle 2 aufzunehmen wie heute, aber nicht, dass es mir keinen Spaß machen würde, jetzt zu euch zu sprechen, weil es gibt wirklich abseits der Tatsache, dass es mir Spaß macht, überhaupt keinen Grund, weshalb ich es tue, weil das ist das Schöne am Halle 2 Projekt, das ist einfach so zwanglos und wir machen es wirklich für uns und haben da nichts dran hängen oder irgendwas, sondern es ist einfach pur Chill. Aber ich habe einen sehr anstrengenden Tag hinter mir, hat um 6 Uhr morgens begonnen, 6.30 Uhr aus dem Haus raus, meine Freundin zum Flughafen in Düsseldorf gefahren, dann einmal quer durch die Republik nach Mainz zu Mr. Wissen to go, was wirklich legendär war, weil ich habe ihn heute bekochen dürfen und ich finde, das war mir ein persönliches Anliegen, einmal für ihn zu kochen und auf meine Art und Weise etwas zurückzugeben, weil er ja wirklich einfach ein einzigartiger Goat ist, so wie er uns ziellosen Jugendlichen Halt gibt in schwierigen Situationen, wie er uns hilft, unser Abitur zu bestehen.
GGLK, genau. Das Grüßen, ich hatte GGLK und er war wirklich mein Savior.
Also es ist kein Witz. Einfach bester Mann, deshalb hat es mir große Freude bereitet. Ich habe mich auch nicht lumpen lassen, aber mehr oder so halt irgendwann auf meinem Kanal. Ich weiß nicht mal wann, weil ich gerade so viele Videos produziere. Was ging bei dir eigentlich heute? Ich weiß gar nicht.
Ach, ich probiere so langsam wieder ins, nicht mal so langsam, ich probiere seit 2 Wochen wieder ins Arbeitsleben zurückzufinden und finde, weiß nicht warum, aufgrund des Wetters oder warum auch immer, nicht wieder so richtig rein. Ich habe auch zu wenig Druck gerade, als dass ich was machen müsste und habe so ein bisschen Schwierigkeiten, diese paar Wochen Urlaub haben mich tatsächlich richtig aus dem Konzept gebracht, mache mir aber nach wie vor keinen Stress. Denn ich habe coole Sachen geplant und freue mich bei super großen, coolen, wichtigen Projekten für YouTube 2022 dabei sein zu können. Dazu aber bald mehr, noch nicht in dieser Folge. Ich werde auf jeden Fall auf Reisen gehen müssen.
Tja, ich weiß es schon. Das ist der Vorteil, wenn man in Halle 2 ist und nicht nur bei Halle 2 zuhört. Aber ich kann euch so viel sagen, es ist eine große Freude und eine große Nachricht. Also ich glaube, es wird allen, die dich verfolgen und alle, die das Zeitgeschehen auf YouTube verfolgen, große Freude bereiten, dass du mitwirkst. Ihr könnt ja vielleicht auch mal munter drauf losraten und uns in unsere Instagram-DMs hoppen, @Halle2 auf Instagram und natürlich auf allen anderen gängigen Plattformen auch @Halle2 mal vorbeischauen.
Und wenn ihr gerade eh schon dabei seid, dann vergesst nicht, den Podcast auf Spotify zu bewerten, denn wir stehen, glaube ich, kurz vor den 10.000 Bewertungen und wir würden uns freuen, wenn wir sie voll machen würden.
Ich glaube, wir haben schon ein paar mehr, wir haben jetzt irgendwie fast 11.000.
Ah, echt?
Aber ihr merkt, ihr seid krass, man sagt einmal was und ihr macht Welle, deshalb ab geht die Post.
Mal
12 fertig.
Ja, dann straight auf die 15 zu.
Okay, wenn wir 15.000 Likes haben, dann bauen wir die Jingles ein.
Dann, ja, okay.
Wir haben immer noch nicht die Jingles.
Das finde ich sehr gut. Dann bleiben wir für 24 Stunden im McDonald's, wenn ihr 15.000 Likes voll macht.
Boah, ja, das wäre mal was. Also wirklich, ich bin heute so richtig platt. Ich nehme heute, glaube ich, die Rolle von dir aus dem letzten Podcast ein, wo du gegen Ende einfach gedöst hast und beinahe eingeschlafen bist, während ich wütend und aufgeregt über Jüst erzählt habe, wo ich mich immer noch sehr drauf freue. Heute einen langen Tag gehabt, morgen wird gedreht, übermorgen wird gedreht, dann einen Tag Pause, dann wird gedreht und dann geht's in den Urlaub, aber das ist auf jeden Fall schon sehr fordernd, weil die Drehs, die immer so anstehen, jetzt heute war ich zum Beispiel 16 Stunden dann unterwegs. Krass. Insgesamt. Das ist dann schon knackig, aber es macht trotzdem große Freude. Und allem voran habe ich immer noch den alten Gedanken, du warst mal ein dummes Opfer, das es nicht geschafft hat, gezielt an einem Projekt zu arbeiten. Mhm. Und ich hatte diesen Durchhänger, der auch super legitim ist und den, glaube ich, jeder mal hat, gerade wenn er schon länger einer Beschäftigung nachgeht. Aber
sag ganz kurz, was für ein Durchhänger, wann das okay, so war okay, und okay, wie der so
true.
War.
Ja, ein bisschen Kontext. Ich habe schon 2013 angefangen mit YouTube-Videos. Du wolltest mich auch noch ausfragen.
Richtig.
Und habe das dann ganz lange weitergeführt. Zunächst mit Gaming, dann bin ich passend zu meinem Abitur oder zeitgleich zu meinem Abitur von Gaming weg auf so Real-Life-Challenge, bunt gemischten YouTube-Krams, der irgendwann mal einen Unterhaltungswert hatte, dann aber obwohl ich ihn noch weiter betrieben habe, irgendwann auch nicht mehr, auch für mich nicht mehr. Ich habe irgendwie weitergemacht, war da ja drin, hatte meinen Kanal, habe dann die Frequenz der Uploads gesenkt und habe dann irgendwann so 2 Videos in 3 Monaten gemacht, die ich mir aber auch so irgendwie total aus der Leier gezogen habe. Ich kann, Redewendung lasse ich besser sein heute. Auf jeden Fall habe ich das dann so mehr schlecht als recht gemacht und habe halt in dieser Zeit wirklich gar nichts gecheckt, so was ich will, wohin ich will, was ich machen soll. Und jedes Mal, wenn ich so einen geilen, vollen Tag habe und ich weiß, dass es mit Vorsicht zu genießen, dass man sich daran erfreut und das so legitimiert, dass man auch mal so richtig Knallgas gibt. So, jedes Mal, wenn ich so einen vollen Tag habe, denke ich mir so, Digga, geil, dass du nicht mehr so ein lazy ass bist.
So ein durchhängender.
Ja, ey, ja. Es ist so viel wert und das ist mir auch als Erfahrung so viel wert, dass ich damals halt so ziellos, planlos war. So, ich will es nie wieder so weit kommen lassen. Ich will immer so einen Schritt weiter sein, immer hustlen. So, früher wäre ich in Urlaub gefahren und hätte einfach keine Videos produziert. Mhm. Das habe ich 2-3 Jahre in Folge so gemacht. Das war dann halt einfach so. Aber jetzt so, Alter, wenn ich das nicht machen würde, ich könnte keinen Tag da genießen. Mhm. So. Aber ich meine, es muss ja auch so sein, weil das war für mich auch der springende Punkt. Ich hatte dann meinen Studienabschluss, meinen Bachelor in der Tasche und ich war so, okay, jetzt ist das entweder dein Job oder du suchst dir einen Job. Mhm. So, weil irgendwann ist dann auch so
Es muss weitergehen.
Genau, der Welpenschutz ist dann auch irgendwann mal vorbei, deshalb habe ich es in die Hand genommen. Jetzt am Nachräumen bin ich jetzt wieder da. Am Nachräumen, so wie mein Schlusswort beim perfekten Dinner. Es war auch lustig, dass sie das drin gelassen haben. Ja, aber genau, das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, dass ich mich daran erfreuen kann, wenn ich einen vollen Tag habe.
Das finde ich sehr gut. Ich habe auch die letzten Tage auf Twitter so einen riesen Thread gesehen an so 10 oder 12 Live-Advice. Das war so einer der international viral gegangenen Tweets, ne? Wenn so Sachen so 300.000 Likes haben, dann weiß man, das ist wahrscheinlich in jedem Land irgendwie angekommen. Und da hat so ein Typ so gesagt, wie man sein Leben gestalten soll, um wohin zu kommen. Ne? Mhm. Und das hat sich so ein bisschen gelesen wie so ein Horoskop, aber da war schon viel wahrer Kram drin. Wenn ich das finde, dann poste ich das nochmal in die Insta-Story. Und einer dieser Punkte war eben auch, dass schön umschrieben und schön gesagt, irgendwie Stillstand der Tod ist.
Ja.
Casey Neistat hat auch mal so ein Video gemacht, wo der auf einer Rolltreppe steht und gesagt, wenn du stehen bleibst, dann läuft es rückwärts. Ne?
Ja, ja.
Und wenn du musst quasi gegen die Zeit anlaufen, um irgendwie dahin zu kommen, wo du hin willst und Spaß daran zu haben und glücklich zu sein.
Ich finde aber, wie so oft sind das so Phrasen, auch wenn sie schön ausgedrückt werden, wenn sie schön ausgedrückt werden und mit Vehemenz und auf eine andere Art und Weise haben sie ein höheres Potenzial zu dir zu gelangen, aber du musst diese Realisation immer selbst haben. Deshalb so live.
Und auch live, immer wieder.
Life Advice ist scheiß Advice, weil man muss, das war von M. Ich, das Life Advice ist scheiß Advice, weil man kann so große Wahrheiten niemals eingetrichtert bekommen, sondern man muss sie immer selbst feststellen. Ja,
auf jeden Fall, aber sie sind in den meisten Fällen dann doch irgendwie, oder haben irgendeinen Wahrheitsgehalt.
Ja,
also so, wenn du das jetzt erzählst, dann nimmt man dir das 100% ab. Das heißt nicht, dass ich jetzt morgen anfange oder jeder Hörer anfängt morgen komplett sich 16-Stunden-Tage voll zu hämmern.
Es kann so eine Inspo sein. Es kann so sein, so krass, der hat das geschafft. Und ich habe schon länger das Bedürfnis, auch schon mal was mit meinem Leben anzufangen.
Ja.
So, wenn der Trottel das kann, dann kann ich das doch auch. Mhm. So, das ist ja auch häufig was, woraus man Motivation ziehen kann.
Genau, und das ist genau dasselbe, wie als ich angefangen habe, mir zum Einschlafen Diamantkristalle auf den Kopf zu legen, um die schlechten Gedanken.
Ich wollte sagen, was geht denn jetzt?
Um die schlechten Gedanken loszuwerden. Ich bin völlig in die Esoterik abgerutscht.
Jetzt warte mal.
Nein,
ich wollte gerade sagen.
Das war ein Witz.
Ich wollte gerade sagen.
So Live-Advice-Sachen können, glaube ich, wenn der Algorithmus einen schlechten Tag hat, einen ganz schnell auch in so eine Richtung
bringen,
dass man so sich vor Strahlen schützen muss und irgendwelche Smaragde schlechte Energie abhalten und so.
Es gibt, glaube ich, viele Leute, die sowas toll finden. Ich muss dazu sagen, ich
hasse euch.
Ja, stimmt eigentlich. Ich würde sagen, ich verurteile niemanden, der sich dafür begeistern kann, aber mir entzieht sich so ein bisschen so das Handfeste dahinter, so genauso wie ich auch kein großer Freund von Zukunftsvoraussagen anhand von Sternzeichen oder irgendwelchen Konstellationen, wenn man geboren wurde. Das ist irgendwie, das vielleicht bin ich dafür so zu theoretisch oder so, aber irgendwie ist das nichts, wovon ich mich überzeugen lassen kann.
Auf der anderen Seite bin ich wirklich krass überzeugt von Placebo. Also Placebo ist unheimlich mächtig und kann mega viel ausmachen.
Aber das ist ja auch evident, dass das den Effekt gibt.
Genau, aber wie man dann zu dem Placebo kommt, ist im Prinzip völlig egal, solange er funktioniert. Also ob es ist, dass man sich Steine auf den Bauch und auf den Rücken legt oder sich mit Roggenmehl eincremt oder um jetzt eine ganz große Kurve zu schlagen und niemandem auf den Schlips zu treten. Jedwede Religion verfolgt und so, ne? Wenn einem das was gibt, wenn einem das Halt gibt, wenn einem das ein besseres Gefühl gibt, und jetzt nicht mal nur Placebo, sondern wenn das einfach einen positiven Einfluss auf einen hat und vielleicht bei der Religion noch sowas wie Gemeinschaft dazu kommt, dann ist das natürlich safe, mega nice.
Safe. So. 100%, also alles, was einem hilft, was einem Halt gibt und so, das ist cool. Und ich meine, man muss ja auch nicht 100% von einer Sache überzeugt sein, so bis ins Mark, genau, dafür, dass man da Positives rausziehen kann.
Genau.
Also so ist das auch gar nicht gemeint, wenn ich sage, dass ich da mit dem nicht so viel abgewinnen kann, sondern ich habe einfach so zu wenig Anhaltspunkte, um mich da irgendwie dran zu orientieren oder da was rauszuziehen.
Ja, und nichtsdestotrotz ist Life-Advice gleich Scheiß-Advice.
Das ist, finde ich, wirklich ein sehr gutes Zitat. Ich bin auch froh, dass ich das noch so aufbringen konnte, weil in meinem Kopf ist auch gerade nur Scheiß-Advice drin. Ich möchte aber ein Spiel mit dir spielen, Daddy.
Oh.
Und zwar, nimm mal bitte das Glas.
Ja.
Wie gesagt, wir haben uns gerade eine Bordel gepoppt für diejenigen, die uns nur zuhören. Oh, schenk dir gerne ein bisschen was nach.
Mach ich.
Für diejenigen, die es interessiert, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ibiza-Wein. Whispering Angel, so ein sehr, sehr beliebter, der aber, wie ich finde, echt ganz lecker schmeckt.
Was ist das denn? Nicht der, den wir auf Mallorca dadurch gefunden haben, dass der Nachbartisch darüber gesprochen hat?
Ich hatte den auf jeden Fall schon vor Mallorca im Kühlschrank liegen, weil ich musste Mindestbestellwert erreichen und ich hatte den Namen mal gehört und dachte mir, komm, ich bestell den. Und jetzt ist es mir gerade nach dem langen Tag, nach so einem Evening Drink. Ich glaube, das sagt niemand außer mir. Aber ich möchte dich nämlich bitten, Daddy, den Wein zu kosten und zu erraten, nach was er denn schmeckt. Ich habe ihn nämlich gerade hier geöffnet, die Aromata und die aktuellen Gesprächsthemen rund um den Wein. Und ich bin gespannt, ob du was erraten kannst. Nimm mal eine tiefe Nase erstmal.
Okay, ich schwenke, wie beim Weintest, von dem ich mich immer entziehe, wenn wir irgendwo auswärts eine Flasche Wein bestellen.
Ja, wir sind dann immer so, Dave, du testest, Max, du testest.
Der erste Schluck.
Oh, wie das klingt, ASMR. Oh, sehr gut, ja.
Sauerstoff.
Luft geben. Mhm. Wobei ich finde, ich schmecke den immer total anders, wenn ich diesen Move mache. So dieses Schlürfende, was ja die Weinkenner machen, dann schmeckt der immer viel säurehaltiger für mich.
Jetzt bin ich gespannt. Ich habe das Gefühl, jetzt ohne hier komplett auf komischen Weinatzen machen zu wollen,
ja,
es ist nicht so leicht, die Facetten des Weines zu schmecken. Wie mit so Kopfhörern, die nicht so super gut sind, wo der Song einfach eine Ebene hat und man nicht die einzelnen Instrumente hört, so ist es auch für mich bei diesem Wein. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich mir davor die Zähne geputzt habe.
Ich glaube, das hat unweigerlich was damit zu tun. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Gedanken hatte, als ich die Übersicht geöffnet hatte oder ob es mir dann nur klar wurde oder ob ich mir vorher schon gedacht habe, ich finde Erdbeere. Also wenn man da dran nippt und ich finde, das hat man wirklich ganz krass geschmeckt, dann schmeckt man wirklich so ein bisschen Erdbeere. Aber ich glaube, das ist wieder der klassische Placebo-Effekt, wenn man denkt, es zu wissen und plötzlich schmeckt es so, wie es schmecken soll. Aber es macht trotzdem viel Spaß irgendwie dabei, so die Noten zu recherchieren, die so ein Wein mitbringen soll, weil plötzlich versteht man alles.
Jo.
Aber ich glaube, wenn man anhand von dem immer weiter sich rumprobiert, dann weiß man wirklich irgendwann, wie es schmeckt.
Ja, ich denke auch. Und ich wollte eigentlich WGDW-mäßig noch was erzählen, was bei mir die letzte Woche so ging. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, um jetzt hier mal einen ernsteren Ton anzuschlagen, dass gerade in den letzten 3 Tagen bei mir auch, mir es auch wieder schwieriger fällt, einen klaren Kopf zu haben. Denn in der Online-Welt ist so ein bisschen was ans Tageslicht gekommen, was mich echt beschäftigt hat. Also, wo starte ich denn da? Vor ein paar Tagen kam es zu einem Twitter-Post, bei dem eine Userin ein Gerichtsurteil geteilt hat, bei dem es sich um einen Influencer namens Danny dreht, den wir auch mal persönlich kennengelernt haben, weil die Szene ist ziemlich klein und man lernt echt ziemlich schnell alle Leute kennen. Der war tatsächlich auch bei uns damals dann im alten Büro und ich habe mich super gut mit ihm verstanden. Und umso schockierter war ich, als ich diesen Post gesehen habe, denn er wurde verurteilt für eine zweifache Vergewaltigung. Ich habe die Daten nicht mehr genau im Kopf, das ist jetzt, glaube ich, war 2018 und 2019 oder irgendwie so. Das findet ihr auf jeden Fall auf Twitter oder habt es wahrscheinlich mit Sicherheit sogar schon mitbekommen. Ich habe nicht mehr genau, wie es war, im Kopf, wie es war. Aber auch abseits dieser ganzen Details ist er verurteilt für eine zweifache Vergewaltigung, was mich so aus dem Leben genockt hat, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe, ich mich sehr gut mit ihm verstanden habe, ihn als richtig coolen Typen wahrgenommen habe und das natürlich die absolut größte Scheiße ist, die man überhaupt machen kann und ich überhaupt nicht weiß, damit umzugehen. Und wollte das hier natürlich auch ansprechen. In den Shownotes findet ihr, wenn ihr selber Probleme damit habt, Hotlines zu Hilfen für Deutschland, Österreich, Schweiz. Da suche ich mal ein bisschen was raus. Natürlich ist das der größte Scheiß und mir fehlen wirklich die Worte und die letzten drei Tage habe ich probiert, das alles immer zu verfolgen. Und es ist eine mega Schlammschlacht ausgebrochen und Leute probieren aufgrund von diesen Vorfällen zu kapitalisieren und selber irgendwie moralisch fragwürdige Dinge zu rechtfertigen und so weiter. Ich wollte es ansprechen, aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
So. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie so ein schweres Thema zu touchen, insbesondere für mich, der nicht viel davon weiß, außer dass da eine Verurteilung stattgefunden hat, infolge von einem Geständnis, also absolut unentschuldbar und auch mir fehlen da so ein bisschen die Worte, aber man kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen, außer dass es das Übelste ist, was man sich vorstellen kann, was man machen kann, was einem widerfahren kann.
Dass wir mit unseren Gedanken bei der betroffenen Person sind.
Safe.
Dass wir natürlich allen Beteiligten das Beste wünschen und dass man hoffentlich da irgendwie auch für Danny an Hilfe kommt. Boah, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, also
wirklich nicht zu entschuldigen, aber ich hoffe, dass alle von da aus wieder Richtung irgendwas Positivem kommen, ne? Also, dass Danny Hilfe bekommt und so, weil ich weiß, ach, keine Ahnung, ey, das ist wirklich einfach schrecklich.
Also, genau, allem voran ist man da gedanklich natürlich, vor allem bei der Person, der das widerfahren ist und hofft, dass sie, ich meine, sie hat ja schon ganz viel Stärke gezeigt, indem sie das irgendwie so public gemacht hat und da ihren Namen wieder gerade gerückt hat, so was sie ja auch nicht tun muss. So ist ja schlimm genug, dass sie sich in die Lage gedrängt gefühlt hat. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also es ist auf jeden Fall echt eine üble Sache. Ich hoffe, dass vielleicht in irgendeiner Form Leute da Mut rausschöpfen können, Kraft rausschöpfen können, wenn sie sehen, okay, krass, sowas geht nicht ungestraft vonstatten. Aber es ist auf jeden Fall ein übles Thema. Und ich verstehe, warum es dich sehr, sehr beschäftigt hat. Ich bin auf zwei Arten nicht so stark damit in Kontakt geraten, weil ich nicht so viel mit Danny zu tun hatte und weil ich halt gar nicht wusste, wohin mit mir so in den letzten Tagen, weil halt so viel Action immer war. So, ich habe es mitbekommen, es hat mich auch auf jeden Fall gehittet. Ich fand es auch richtig, richtig schlimm, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du da mit zu kämpfen hast. Ich fand das auch echt hart, als ich das gesehen habe, weil es so nah ist. So, weißt du, es ist so nah, so eine Person, die man kannte und so.
Ja, und das ist so unerwartet. Man denkt sich halt wirklich so, wie kann das sein, das hat mir das erste Mal in meinem Leben gezeigt, oh krass, die Täter weilen wirklich unter einem, so völlig normal, unentdeckt in der Gesellschaft.
Ich fühl
das. Und das hat mir so richtig krass die Augen geöffnet und keine Ahnung, da einfach achtsamer zu sein und vor allem den Opfern Gehör zu schenken.
Genau, insbesondere Letzteres, das ist wirklich krass, also Also ich glaube,
wir verurteilen das natürlich aufs Schärfste. Wir sind gedanklich bei den Opfern. Wir wünschen allen, die irgendwie ähnliche Sachen oder auch Scheiße erleben, viel Kraft und irgendwelche Nummern sind in den Shownotes. Ich weiß nicht, damit umzugehen. Ich habe gerade zu viel Zeit, mir auch Gedanken darüber zu machen, weil ich nicht den ganzen Tag vollgepackt habe. Und das hat mich auf jeden Fall die letzten drei Tage mega krass beschäftigt und ich wollte das unbedingt ansprechen, um zu sagen, dass das natürlich nicht einfach so an uns vorbeigegangen ist und wir uns auch Gedanken darüber machen und aber nicht so richtig wissen, was, ja, wie.
Ja, komplett. Ich glaube, was wir qualifiziert sind zu sagen, haben wir gesagt, wir können das Thema jetzt vorerst zumachen und ein neues eröffnen. Schwebt dir eins vor?
Ja, ich würde gerne High und Hungrig Inspo von dir für diese Woche bekommen. Wow. Falls da irgendwo Platz für dich war. Kannst du vielleicht ein bisschen spoilern, was der liebe Mr. Wissen to Go vorgesetzt bekommen hat? Zumindest eine Mahlzeit. Ja. Irgendwas, was dich richtig... oder vielleicht kannst du die Story nochmal erzählen aus dem Großhandel, die du mir im Auto erzählt hast.
Das kann ich dir gerne erzählen. Ich muss zunächst einmal in die klaffende Leere, die mein Kopf ist, mit einem Flutscheinwerfer reinleuchten und dann finde ich da in der entferntesten Ecke diese Geschichte, die ich dir schon erzählt habe. Und zwar habe ich meinen persönlichen Meilenstein, von dem ich nicht wusste, dass es einer ist, erreicht. Ich bin, seitdem ich die YouTube-Videos mache und mich mit gutem Essen beschäftige, bin ich häufiger mal in Läden verkehrt, die gute Zutaten verkaufen, die man in normalen Supermärkten vielleicht nicht kriegt. So Feinkost, italienische Produkte, generell irgendwie griechisches Olivenöl, so Special Stuff, schwarze frische Trüffel und generell auch frischen Fisch und wie auch immer. Da gibt es auf jeden Fall einen Laden in Köln, Mare Atlantico, und da bin ich dann schon ganz oft verkehrt. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es in direkter Nähe zum Kölner Großmarkt, wo die Restaurants einkaufen, wo die Supermärkte einkaufen, da ist auf jeden Fall ein rauer Ton, so, das ist ungefähr so, wie man sich so den Hamburger Hafen vorstellt, nur in Köln, so. Mhm. Also Kurra und wie auch immer, aber halt auf Kölsch. Und das ist auf jeden Fall ein Pflaster, da weiß jeder, was er will, so, ne?
Und jeder steht ein für was er will und was er bezahlen will oder was er nicht bezahlen will, so nach dem Motto.
So ein Ding. Ich bin da letztens auch aus einer Ausfahrt rausgefahren mit meinem Auto. Und dann kam da ein sehr entschlossener, sehr verbeulter Lieferwagenfahrer, so ein Mercedes Sprinter oder so. Und ich war so, ey Bro, fahr wo immer du willst hin, ich werde dir nicht im Weg stehen. Und dann hat er mir so fett die Vorfahrt genommen und ich wusste es. Und ich bin einfach stehen geblieben, weil ich wusste, sonst hätte ich total Schaden. Dieser Schlag Menschen ist dort und... ich will nicht sagen, dass die Verkäufer zum gleichen Schlag Menschen gehören, aber sie müssen sich dem natürlich anpassen. Mhm. Ne? Die müssen auch mit allen Wassern gewaschen sein. Mhm. Ich merke schon, spreche wieder das. Ne? Auf jeden Fall bin ich dann da letztens nochmal reinmarschiert und ich habe festgestellt, wie sich so im Laufe der Zeit, wo ich immer und immer wieder dort einkaufen war für meine Videos, so der Umgang geändert hat. Ich habe dann so richtig festgestellt, so ich bin da so akzeptiert. Ja. So, und das hat mich richtig gut fühlen lassen, so, weißt du?
Wahrscheinlich auch, weil du so die richtigen Fragen stellst und so, ne?
Ja.
Dass du nicht so sagst, ja, ich hätte gern Käse, ich weiß überhaupt nichts, irgendwas so Mittleres, nicht ganz mild und nicht ganz scharf, sondern irgendwas in der Mitte, sondern dass du schon mit dem nötigen Wissen da reinkommst und denen auch so ein Teil, so ein bisschen die Stirn bieten kannst.
Die Jungs, die insbesondere, wo ich jetzt von rede, ist so die frische Theke. Da gibt's dann so italienische Wurstspezialitäten, so geräucherte Schinken, Porchetta, was auch immer, so, ne? Mhm. Provolones Käse, aber Guanciale und Pancetta, wie auch immer. So ganz, ganz viele wilde Sachen, die man für die gute italienische Küche braucht. Und wenn man dann so ankommt und sagt, ja, das, was würdest du sagen und so, dann merkt man schon so, das Herz geht so auf. Und ich verknüpfe das Ganze mal ein bisschen, weil ich habe heute Morgen für Mr. Wissen to Go, für Mirko Drotschmann, die wahrhaftigen, einzigartigen Mare Atlantico Ciabatte gemacht. Ei. Also das Ciabatta, das man bei Mare Atlantico kriegt. Ich werde bald ein YouTube-Video drehen, habe ich mir schon überlegt, Kölner Geheimtipps. Nicht meine Top-Foodspots, sondern so Geheimtipps, so Sachen, die kennt man eigentlich nicht, außer man weiß. So, ne? Das sind die Spots, die ich dann da mal zeigen möchte. Und Nummer eins, das steht felsenfest, wird die Ciabatta Bar in Mare Atlantico sein. Da habe ich heute mit, ich weiß leider seinen Namen nicht, der hat so einen ganz prägnanten Kotelettenbart, so ist auch ein Italiener, mit dem habe ich gesprochen, habe connected, habe gesagt, ey, ich möchte gerne morgen Ciabatta machen, wie machst du das denn? Und er so voll freudig so erzählt, also die Ciabatta, die wir hier haben, die sind nur 70% gebacken. Die du vorne kaufen kannst, sind 100%, weil wir backen die im Kontaktgrill fertig, dass die perfekt rauskommen. Dann schneide ich das auf, falte das auf, toaste die Innenseiten an. Dann kommt als erstes auf das Getoastete kommt Mozzarella, Tomate. Dann kommt Rucola, dann kommt obendrauf Porchetta, so Spanferkelschinken, damit Rucola nicht so kocht, dass es nicht weiter gedünstet wird, weil weiß jeder, gekochter, gedünsteter Salat.
Wird so matschig, ne?
Ist ein bisschen komisch. Und er hat mir einfach so seine Geheimnisse verraten.
Geil.
Ich war so in diesem Moment so, das war so, als würde man so von den Cool Kids auf der Schule nicht so toleriert werden, sondern die sind so beiläufig, so, ey, und Bro, was ist deine Meinung dazu? Weißt du, so, die schätzen dich so.
Ja, ja, geil.
Und dann war ich so, wow, ich bin da.
Das Number One Spot.
No joke, Number One, Red Ferrari, Golden Rolex, das ist in Germany, people at Mar Atlantico knowing you, das ist wirklich...
Shout out Jeremy Fragrance,
das ist wirklich... goated gewesen. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut und das ist wirklich lustig, finde ich auch, wie sehr ich mich darüber freue. Und ich finde es auch immer wieder interessant, wenn ich mich dabei ertappe, so wie ehrlich das mein echtes Interessensgebiet ist, auch mit dem Essen und so. Mhm. Weil wenn ich einen Urlaub nach Amerika plane, dann freue ich mich an allererster Stelle auf das Essen. Dann freue ich mich auf die Supermärkte, dann freue ich mich auf die Food Court in der Mall, ich freue mich auf irgendwelche Streetfood-Märkte oder so. Das ist ernst krank und ich finde das so geil, dass ich das gefunden habe.
Ja, was ich jetzt tatsächlich die letzten Tage nochmal gemerkt habe, ist, dass mein Main-Interessensgebiet, so Investments und so ein Kram, ne? Ja. Genauso ehrlich ist. Das Problem ist, es ist überhaupt nicht accessible. Es ist, wenn man sich für dieses Investment-Thema interessiert, dann braucht man Geld. Ne? Und klar, dieser YouTuber-Job ist super gut bezahlt und so weiter. Aber das ist überhaupt nicht so ergiebig, dass man alle Facetten davon ausprobieren kann, weil das einfach unendlich viel Zeit kostet. Mhm. Also wir haben uns jetzt die Tage nochmal mit der Person getroffen, die mir die Projektwohnung besorgt hat und habe mit dem darüber gesprochen, wie es gerade immobilienmäßig aussieht und so. Und ich informiere mich super gerne darüber und ich erzähle allen Leuten super gerne darüber, aber es ist... Im Prinzip hat das gar keine Auswirkung auf mein Leben, weil ich gar nicht jetzt so an den fallenden Immobilienpreisen weiter teilhaben kann, weil das einfach so wenig accessible ist, ne? Weil man super viel Kohle dafür braucht, um so mäßig das auf und ab mitnehmen zu können. Deswegen ist es ein weniger rewarding Hobby, was ich da so gefunden habe, als so dieses Essensthema.
Fühle ich, aber... Also zumindest in finanzieller Hinsicht wahrscheinlich ein ergiebigeres, weil dadurch, dass du geiles Essen wertschätzt, verdienst du kein Geld. Wenn du aber Interesse an Investments gefunden hast, durchaus schon. Und man muss dazu sagen, wir beide sind sehr, 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 sehr nah am Anfang unserer, geschäftlichen oder
beruflichen
Laufbahn. So, ne? Also das darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Die Leute, die da richtig Reibach machen mit den ganzen Sachen, die du gerade erwähnt hast, sind halt irgendwelche Immobilienhaie, die wahrscheinlich
55 Jahre alt sind und
wahrscheinlich jüngstens oder so. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde es im Gegenteil eher sehr, sehr beneidens und erstrebenswert, dass du da so ein natürliches Interesse hast, weil ich ertappe mich immer wieder dabei, gerade wenn du irgendwelche so wilden Moves wieder planst oder so, dass ich mir so denke, so, Digga, so irgendwie könnte dich das mehr interessieren, könntest du mehr damit machen, weil ich habe jetzt mal einfach volle Transparenz, ich habe mal als ein sinnvoller Zeitpunkt da war, so Corona-Krise, habe ich ein bisschen Geld auf mein Depot geballert, dann klassisch finanzlos 70-30, keine andere Beratung, bei Risiken, fragen Sie einen Arzt, aber dicke. Und dann jetzt einen ETF-Sparplan einfach errichtet, so in gleicher Aufteilung, was mit Sicherheit nicht verkehrt ist, aber so ein Cash-Grab, ich hatte ja auch das GameStop-Thema mitbekommen, zumindest über dich und so. Und so schnelle Cash-Grabs, so, die machen einen natürlich dann schon so zumindest so lassen sie einen rätseln, so ist man da vielleicht nicht genug drin oder so, aber das ist halt auch das Dave-Glück, ne, was da mitschwingt, weil an und für sich, Grüße an Lara, an und für sich, ist das ja eine Sache, mit der viele Leute bestimmt auch ins Klo gegriffen haben.
Genau, also das muss man ja sagen, so auf in diesem Aktienmarkt beispielsweise, da wird ja kein Geld erschaffen. Ne? Also da verteilt es sich von A nach B. Also das Geld, was ich bei GameStop irgendwie rausgeholt habe, das ist bei anderen Leuten weniger da. Und das sind auch jetzt gar nicht mehr die Sachen, die mich wirklich interessieren, ne? So schnelle Cash Grabs. Aber ich, ja, keine Ahnung, ich habe so ein tiefgehendes Interesse, glaube ich, an Dingen, die unerreichbar sind. Also desto erreichbarer irgendwas wird, desto weniger Interesse habe ich daran. Keine Ahnung. Aber
ich glaube, das ist relativ menschlich, um jetzt mal so ein bisschen in die Psychologie einzusteigen.
Das ist genau unser Ding. Genau da sollten wir rein.
Ja,
tiefpsychologische
Themen. Aber for real, so, das ist doch die alte Leier. So, du willst was, du hast es, das ist uninteressant. Mhm. So, deshalb, also das ist jetzt nicht weiter bedenklich. Also ich glaube, du sollst eher das Positive sehen, nämlich, dass du dann gesundes Interesse hast. Und du hast ja in der Vergangenheit da auch wenige bis keine Fehler mitgemacht. Mhm. So. Dementsprechend ist das schon eine sehr, sehr stabile Eigenschaft, würde ich mal sagen. Ich weiß auch nicht, Alter. Ich hatte jetzt auch lange nachgedacht, so, ob es ein schlauer Move ist, mal so ein Eigenheim zu kaufen, so, ne? So eine geile Wohnung, mit der ich mich auch langfristig sehe. So, und ich wohne in einer stabilen Wohnung, die einen sehr, sehr hohen Standard hat, deshalb hätte ich da auch auf jeden Fall gut investieren müssen und hätte mir ein bisschen Kohle geliehen. Jetzt ist der Zug abgefahren.
Jetzt so. Ist wirklich schwierig, ja.
Deshalb, aber ich meine, ich habe jetzt auch, ich habe immer nicht übertrieben gelebt, so, weißt du ja, ich habe jetzt keinen Mykonos-Lifestyle gehabt, habe immer Kirche mit aufgelassen, jetzt habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen Cash liegen und könnte auch derzeit dann, was ja jetzt gerade sinnvoll ist, irgendwie so mal gucken, Einfamilienwohnung, Einzimmerwohnung, so ein Ding. Mhm. Muss ich mir alles mal angucken. Das ist nämlich das Ding, ich mache mir da so gar keinen Stress, aber ich weiß halt auch, dass die Inflation real ist und dass das überhaupt nichts Gutes hat.
Aber das Ding ist, egal ob man auf der Seite von dir ist, die so sagt, ja, ich weiß, dass es wichtig ist, aber es ist jetzt nicht so mein größtes Ding. Oder wie bei mir, okay, ich würde es als eins meiner größten Interessensgebiete bezeichnen. Es geht keinem von uns irgendwie ums Geld. Mir geht es so darum, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, weil es mir übel Spaß macht. Und dir geht es darum, dass du denkst, ja, okay, ich muss irgendwie, weil ich weiß, dass quasi jetzt Handlungsbedarf ist, weil die Inflation kickt. Aber so keinem von uns geht es darum, damit Geld zu verdienen. Sondern, also irgendwie, weiß ich nicht.
Aber
dieses gesamte Investment-Ding, da steht für mich nie ganz oben, dann schnell mehr Geld zu haben, weil ich glaube, dass das alles einfach so nicht funktioniert.
Ja, auf jeden Fall.
Man wird damit nicht reich.
Ja, also ich glaube, dass, also ja,
also nicht, jein, kurzfristig.
Weil langfristig sind, glaube ich, schon ganz, ganz viele Leute damit sehr reich geworden. Aber auch so dieses Thema, so, ja, man will kein Geld verdienen, ist ja auch wirklich so. So, Geld ist immer dann kein Thema, wenn man welches hat.
Ja,
so,
ne? ja klar.
So, und wir sind ja schon sehr privilegiert in dem, was wir machen und was wir damit verdienen. Deshalb fehlt es vielleicht auch so an der intrinsischen Motivation, einfach super reich zu werden.
Ja,
weil die habe ich auf jeden Fall nicht. So, es gibt ja Leute, die haben so dieses Hustler-Grind-Set und die wollen auf Teufel komm raus mehr Geld verdienen.
Ja.
So, ich habe eher Lust, das, was mir Spaß macht, mit dem ich bereits Geld verdiene, besser zu machen. Und wenn ich beiläufig dann mehr Geld verdiene oder auch ein bisschen darauf hinarbeiten kann, dann freue ich mich sehr darüber. Aber das ist irgendwie so.
Was so übelst das Extrembeispiel aus unserer Szene dafür ist, ist Kevin. Der wurde mal so gefragt, ja, so, wie viel Geld hast du? Ich glaube, beim Podcast von Tim Gabel, auch ein Stuttgarter Kollege von uns, liebe Grüße, wurde gefragt, wie viel Geld er hat. Und er hat so gesagt, ey, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht, weil das für ihn so wenig Thema ist, weil es ihm natürlich auch super gut geht, dass er es halt von seiner Mom verwalten lässt und er mit diesem gesamten Ding einfach keinen Kontakt hat. Das ist echt, echt crazy.
Gibt es übrigens interessanterweise häufiger, dass Vermögen bis zu einem gewissen Alter oder auch generell von Eltern gemanagt werden in der Szene, jo, in der wir uns bewegen.
Jo.
Was ich sehr interessant finde, das war bei mir, bei uns nie ein großes Thema. Bei uns, weil mein Bruder ja auch in den Kreisen verkehrt ist und wer weiß, vielleicht auch bald wieder verkehren wird. Aber das ist schon interessant, so, weil es ist als Elternteil auch irgendwo nachvollziehbar, dass man da so eine schützende Hand drüber halten will, weil wie schnell kann es passieren und wie oft ist es passiert, dass Leute dann abdrehen, wenn jo, die Kohle bekommen. Jo. So Privatinsolvenzgeschichten gibt es ja zuhaufe, genau. Und das macht schon irgendwie Sinn, da so ein bisschen drauf zu gucken. Aber andererseits, wenn du volljährig bist und das länger machst und so, dann ist das auch irgendwo ein bisschen komisch. Aber jeder soll das machen, wie er es für sich selbst gut
findet. Genau, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch, was bei mir und meinen Eltern schon immer das Ding war. Ich habe ein Budget bekommen, also ein Taschengeld, und von, also super, ganz, 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 ganz früh so hart Taschengeld bekommen mit so harten Grenzen, dass wenn das Geld leer war, war das Geld leer. Dann konnte ich entweder dafür arbeiten gehen, um mehr zu haben, oder ich konnte Schulden machen bei meinen Eltern, die ich aber auch wirklich am 1. des nächsten Monats dann mit meinem neu kommenden Taschengeld zurückzahlen musste und quasi so ein bisschen finanzielle Bildung ganz früh angefangen hat. Und Real Talk, wenn ich am 20. im Monat mit 12 Jahren ins Kino wollte und mir haben 10 Euro gefehlt, dann haben meine Eltern mir nicht mal so einen Zehner noch schnell mitgegeben. Das gab's einfach nicht. Also dann wurden 10 Euro im Kalender markiert. Die Buchhaltung lief über unseren Familienkalender. Mhm. Und dann am Ende habe ich mich mit meiner Mom vorrangig zusammengesetzt. Das wurde zusammengerechnet und dann ist das so. Also ich glaube, das fängt auch schon ganz früh an. So.
Aber du hattest vielleicht auch nicht bestimmt den Cheatcode Oma.
Nein.
Nein?
Nein.
Die haben alle an einem Strang gezogen.
Die haben alle an einem Strang gezogen und Oma war die, da konnte ich vielleicht mal ein bisschen verfrüht Rasen mähen, auch wenn der noch nicht so hoch war, dass er eigentlich hätte gemäht werden müssen.
Ja.
Aber es gab keinen Cheatcode. Das liegt auch wahrscheinlich daran, dass meine Oma, dadurch, dass sie 4 Kinder und 8 Enkel ja, hatte, dass diesen Cheatcode auch gar nicht hätte leisten können.
Ja, ja.
Ne? Also die Rente war nicht so groß, dass wenn 8 Enkel jetzt im Monat klar, ankommen und einen Zehner haben wollen, dass sie das hätte leisten können. Also den gab es tatsächlich nicht.
Deshalb musste ich gerade auch kurz lachen, deshalb hast du auch verfrüht angefangen, irgendwelche bei AliExpress bestellten Fake-Bändchen zu verkaufen. An die Geschichte, erinnere ich mich vage. Das war irgendwie so ein Trend, so, ne? Irgendwelche Gummibändchen, also, waren das diese Lokai?
Das waren so Balance-Bänder. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, mit so Glitzerdingern.
Glitzerdinger oder war da so Wasser aus dem toten Meer?
Nein, das gab's nicht. Das waren so Gummibänder und du hast auf der Oberseite und auf der Unterseite so ein rundes 1 Zentimeter Plättchen, glitzerndes Plättchen gehabt.
Mhm.
Ich glaube, die hießen irgendwie Balance-Bänder oder so.
Kenn ich nicht.
Die kamen aus Amerika und das war der krasseste Scam. Ne? Also die haben marketingmäßig immer so einen Test gemacht. Die haben gesagt, hey, stell dich mal hin, stell dich auf ein Bein, mach deine Arme auseinander und die Augen zu. Dann haben die an einem Arm runtergedrückt und dann bist du umgefallen. Dann haben die dir das Bändchen angezogen, wieder auf ein Bein stellen, Arme auseinander, Augen zu, wieder runtergedrückt und dann bist du stehen geblieben. Das Ding an diesem Test war, dass du halt dadurch, dass du beim ersten Mal verkackt hast und gemerkt hast, oh scheiße, ich fall um, wusstest du beim zweiten Mal, oh, da kommt jetzt gleich Druck auf meinen Arm und ich werde das ausbalancieren können. Mm-hmm. Ne? Weil du beim ersten Mal wusstest du nicht, was passiert, du hattest deine Augen zu und beim zweiten Mal hattest du aber dieses Balance-Bändchen an. Und was dir suggeriert wurde, war, hey, mit diesem Band, was ich dir gerade angezogen habe, stehst du viel stabiler und alles geht ein bisschen einfacher von der Hand. Diese Bändchen haben 60, 70 Euro gekostet.
Was?
Mhm. Und die wurden richtig oft gekauft. Und das weiß ich noch, meine Sportlehrerin damals und gleichzeitig Klassenlehrerin, hatte so ein Bändchen in Original. Ich hatte ganz früh einen Computer, habe mich frei im Internet bewegt und habe dann bei Alibaba oder irgendwo mit 13 Jahren so ein Set von diesen Bändchen halt gefaked bestellt. Mit in die Schule genommen und dann halt für einen Bruchteil dieser 70 Euro an Klassenkameraden vertickt, weil jeder eins haben wollte, keiner konnte 70 Euro bezahlen, also haben die bei mir 15 Euro gezahlt Und das lief ein, zwei Wochen ganz gut. Und dann kam die eben genannte Sportlehrerin mit dem Originalbändchen, hat gecheckt, hat gesagt, ja, das ist fake, bla bla bla. Und dann gab es ein bisschen auf den Deckel. Aber ich habe ganz, ganz früh angefangen,
Sachen zu verchecken.
Genau, Sachen ein- und wieder zu verkaufen. Aber da kann ich vielleicht in einer anderen Podcast-Folge nochmal drauf eingehen. Weil als ich dann 15, 16, 17 Jahre alt wurde, waren es keine Plastik Balance-Bändchen mehr.
Okay,
da alles wollte klar. Wollte ich vielleicht mal reinen Tisch machen.
Überlegen wir mal, wenn wir nicht eine halbe Flasche Rosé-Infos haben. Auf jeden Fall, ich habe gerade so leicht dümmlich geguckt, weil mir die ganze Zeit meine Gedanken entfallen. Ich konnte ihn aber wieder einfangen und zwar muss ich an eine Alibaba-Bestellung denken, die ich relativ früh gemacht habe. Ich würde so sagen 7. Klasse und ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Das war dann dementsprechend, ich habe keinen Bock zu rechnen, ich war auf jeden Fall, glaube ich, wie alt ist man 7. Klasse? 13? 14?
Ja.
Sagen wir, ich war 14, das heißt, es ist 11 Jahre her. Mhm. Ich hatte ein iPod Touch und mein größter Traum war ein iPhone.
Und du hast eine iPhone-Hülle bestellt.
Ich habe eine iPod-Hülle bestellt, die den iPod zu einem iPhone macht. Ja. Und sie kam nach 2-3 Monaten an und ich hatte das schon selbst vergessen. Ich hatte da so 15 Euro für bezahlt, hatte das so übelst das Internet danach durchforstet und dann kam plötzlich diese Hülle an. Ich finde, das ist auch aus heutiger Sicht krass. Mhm. Das ist eine Hülle gewesen, die den iPod zu einem iPhone gemacht hat. Also da konntest du eine SIM-Karte reintun, wenn du es dann gejailbreakt hattest, konntest du mit einer bestimmten App dann halt telefonieren, SMS schreiben. Und das war super sass und hat total komisch funktioniert, weil es halt auch ein chinesisches Produkt war, dass man da mit einer deutschen SIM-Karte betrieben hat und so. Aber das war für den Moment, damals hatte ich, das ist wirklich krass, ich finde dadurch, dass damals das Internet so wenig reguliert war und so deutlich weniger greifbar war, so man hat ja damals irgendwie mit Installers und Cydia und so sich, also für diejenigen, die das nicht kennen, das war so ein gecrackter Apple Store und einmal ein Programm, mit dem man halt alles Mögliche installieren konnte, hat man
mit
sich
dem
so
man quasi das Apple-System erstmal aufmacht, um Fremdsoftware installieren zu können.
Genau. So. Und man hat da wirklich regelmäßig, ich meine, ich sitze hier gegenüber von THX, dem muss ich wirklich gar nichts erzählen, man hat wirklich regelmäßig so Sachen gefunden, die so eye-opening waren.
Ja.
Man hat wirklich plötzlich was gefunden und man war so, nein, das kann nicht funktionieren. Und ein solcher Moment war, als dann plötzlich mein iPod ein iPhone wurde. So, es war ganz, ganz verrückt. Aber genauso, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Theme installiert hat, mit dem man dann plötzlich so ein Android-Lock-Screen hatte, wo man
Android-Lock-XT nennt sich
genau,
das.
Genau, mit dem man dann so ein Pattern malen konnte, um das iPhone zu entsperren. Oder so Barrel, mit dem man dann irgendwelche Animationen hatte.
Ja, ja.
Und ich habe gerade THX-er gesagt, weil Dave hat immer noch aktiv, also viel Glück beim Suchen, einen ganz, ganz, ganz alten YouTube-Kanal, ich glaube 11 Jahre alt auch
ja,
oder so.
Ja, 11, 12 Jahre.
Auf dem Dave Jailbreak-Tutorials gibt, wo er auch zeigt, für diejenigen, die das vielleicht interessiert, wie man sein Carrier-Logo, also sein Netzbetreiber-Logo, wo bei euch vielleicht Telekom, Aldi Talk oder irgendwas steht.
Zu einem Hollister-Logo.
Zu einem Hollister-Logo. Falls da jetzt nochmal das Interesse aufkommen sollte, schaut doch mal bei THX vorbei. Fun Fact, in den Kommentaren sind einige verifizierte Accounts, weil wir das mal uns zur Freude gemacht haben, da ein bisschen aufzumischen. Aber wilde Zeiten, Digga, es macht übel Spaß, darüber nachzudenken.
Ja, deswegen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Auch eigentlich genug. Tatsächlich sind das ja alles schöne Memories, an die man zurückdenkt, weil oder was mir gerade dabei so bewusst geworden ist, dass wir wirklich First Generation Internet sind.
Wunderbar.
Und das jetzt mega krass merken. Ne? Also gerade wenn man damals schon so tief in der Source war, dass man super früh angefangen hat, sich selber Sachen beizubringen, über YouTube Sachen zu jailbreaken und so, dann hat man jetzt so unendliche Vorteile den Leuten gegenüber, die jetzt 28, 29 sind, ne, die das erst später gemerkt haben, ist einfach krass. Und ich merke schon, du hast dir jetzt was in den Kopf gekommen.
Alter, mir ist die krankste Sache eingefallen. Das war wirklich crazy zu dem Zeitpunkt. Das war auch so vor 11, 12 Jahren. Mhm. Und ich hatte einen Klassenkameraden, mit dem ich immer so diesen iPhone-Shit gemacht habe. So, ne? Wir hatten irgendwelche Bluetooth-Chat-Apps, mit denen wir so im Unterricht dann über Bluetooth gechattet haben. Wir haben sowieso immer Modern Combat gespielt und so.
Ja, ja,
also das war immer ganz, ganz wild so während der Schulzeit. Der hatte einen Halbbruder. Und mit dem Halbbruder hat er sich immer mal wieder in den Haaren gehabt. Ne? Der war irgendwie was jünger, aber stärker und dann so diese Geschichten. Und dann hatte ich irgendwann mal so ein Tool gefunden, bei dem ich mir dachte, boah, mit diesem Tool kann ich, so das kann ich meinem Homie so an die Hand geben, damit kann der seinen Halbbruder übelst pranken. Der Halbbruder, oh, ich nehme auch noch ein Stückchen. Der Halbbruder hat nämlich immer WoW gezockt damals schon und hatte dementsprechend viel Zeit am Rechner verbracht und hat da irgendwie immer abgehangen und die hatten sich auch ein Zimmer geteilt und deshalb gab es auch immer Streit und wie auch immer.
Mhm.
Sorry, Nase juckt. Dann hatte ich wirklich eine App gefunden, ich glaube auch über Jailbreak, mit der man den PC vollends fernsteuern konnte.
Ach, krass.
Und ich talke so von hochfahren, was ich bis heute nicht verstehe, wenn der so komplett offline ist, konntest du den hochfahren, hochfahren, neu starten, CD-Laufwerk auf, Fenster schließen und so. Und der hat dann so seinen iPod aufgestellt, hat den so filmen lassen und hat dann so diese Trolling-Session angefangen und der dachte so, der sei komplett gehackt worden. Du musst dir vorstellen, Digga, vor 11, 12 Jahren so, du hättest ja keinen blassen Schimmer gehabt. Dann sind so seine Laufwerke aufgegangen, dann ist der PC neu gestartet. Immer wenn er was gesagt hat, dann konnte man auch so die Lautstärke vom Computer auf 100% machen und so. Digga, das war wirklich verrückt. Und das war wirklich wieder so ein Moment. Ich habe das Gefühl, ich habe halt auch wenig Interesse in diese Richtung heutzutage, aber die Welt stand einem so offen damals. Mhm. Heute ist alles übelst geil runter reduziert. Ich hatte gar keinen Grund, mein iPhone zu jailbreaken. Mhm. So. Aber damals, Alter, man konnte einfach alles machen.
Ja, es hat sich so eine neue Welt geöffnet damit. Ne? Also man musste auch so ein bisschen, weil natürlich gab es Software, für die man bezahlen musste, weil es wichtig ist, dass Leute, die auch irgendwie digitale Arbeit leisten, dafür vernünftig vergütet werden und das Software vernünftig bezahlt wird. Wenn das aber nicht möglich war mit 13, du hast dir mit dem letzten Cent diesen Traum vom iPod Touch erfüllt, dann wolltest du aber natürlich auch irgendwie Apps haben, die Kumpels haben, die Kohle kosten und so. Dann musste man ja auch Wege finden. Und mit diesem Jailbreak haben sich Wege geöffnet und hat sich die Internetwelt komplett neu für mich geöffnet, weil ich angefangen habe, Lösungen für Probleme selber zu suchen, ohne sie von irgendjemandem gesagt zu bekommen. Und da ist ja wirklich, also man ist ja 9 von 10 Mal gescheitert, wenn man irgendwas gesucht hat oder was versucht hat, was jailbreak-mäßig war.
Wie oft waren wir im DFU-Modus?
Genau, ja, der DFU-Mode, also Home-Button und Sperrknopf gleichzeitig gedrückt halten.
10 Sekunden loslassen. 15 Sekunden.
Genau, ne? Und man überfährt sein iPod 15 Mal hintereinander, weil man geupdatet hat auf eine Version, da musste man downgraden, um dann wieder jailbreaken zu können. Also wirklich Quatsch mit Soße von A bis Z. Und das hat einem aber einfach diese Internetwelt so sehr an die Hand gegeben und man hat angefangen, so sehr sich in Foren reinzudingen, dass ich glaube, dass es ein Großteil der heutigen Arbeit ist. Also wir schauen uns ja wirklich immer quer an, wenn Leute uns Sachen fragen, die sie innerhalb von wenigen Sekunden ergoogeln könnten, weil das einfach nicht bei jedem so ist. Aber ich bin mir sicher, dass eine Menge Leute, die zuhören, in irgendeiner Weise relaten können, weil das war ja keine kleine Szene damals.
Nein,
Jailbreaken und Zocken und das war, ne, das gehört irgendwie alles zusammen. Also Teamspeak, Jailbreak, auch wenn das alles so ein bisschen unterschiedliche Zeiten waren, ich glaube, da können sich einfach viele mit identifizieren.
Nicht ohne Grund habe ich mal die Doodlejump-Weltrangliste angeführt, als ich weiß nicht mehr, wie hieß dieses, es war basically iFile. Ich habe mit iFile habe ich dann irgendwie so ein bisschen ein paar Werte verändert und so, und ich war legit Weltrangliste Nummer 3 oder so. Mhm. Ne? Das waren wirklich so wilde Zeiten, Alter. No joke, ich werde richtig nostalgisch, wenn ich darüber nachdenke, weil das war wirklich so ein, guck mal, ich mag nicht so dieses, da war die Welt einfacher, weil für mich war die Welt nie geiler als heute, aber es ist so, es ist komplexer so, weißt du?
Ja, ja.
Auch wenn man so einen langen Tag hat wie heute und so, da denkt man sich so, Digga, wie geil wäre es, mit so einem 10er-Pack Snickers in seinem Bett zu liegen, die Mama ist weg und du kannst einfach den ganzen Tag irgendeine Scheiße ausprobieren.
Ja, ja.
Aber ich überlege auch gerade, weil wir von DFU-Modus gesprochen haben, ich habe auch so für einen Fünfer habe ich so iPods gejailbreakt von Freunden,
ja, ja,
und habe dann mal so ein iPod gebrickt so, und ich habe den wirklich so partout nicht wieder hinbekommen. Und so nach 3 Tagen habe ich dann irgendwie so mit irgendwas Umbrella, wie hieß das?
Ja, Umbrella, kann sein.
Mit Umbrella so ein Firmware-Downgrade gemacht. Ey, zu krank. Und wie hieß denn nochmal, sorry, für all diejenigen, die gerade zuhören und nur Bahnhof verstehen, es gab dann irgendwann jailbreakme.com.
Ja, wo du über den Browser direkt jailbreaken konntest.
Das waren die einfachsten 5 Euro meines Lebens. Das war krank, weil du davor war das so, musstest so das studiert haben und dann hast du im Browser einfach so einen Slider betätigt, ja, und das war fertig.
Dann kam die Walking Ananas und dann war das Leben dann war das Leben wieder gut.
Tethered oder untethered ist die
Frage. Ja, tethered oder untethered. Ey, das ist wirklich geil. Ja, schöne Zeiten. Und irgendwie bist du dann ja aber von der Jailbreakerei für 5 Euro pro iPod in dieses YouTube-Ding gerutscht.
True.
Und ich glaube, wir haben nicht mehr Zeit, um das heute komplett abzureißen.
Ja.
Aber es ist ja auch eine riesige Story, die dich dahin führt, wo du heute bist. Deswegen können wir sie vielleicht anschneiden und in den nächsten Folgen weiterführen.
Mhm.
Und ich starte, glaube ich, aus meiner Sicht. Während ich angefangen habe, iPods zu jailbreaken, viel Zeit zu Hause zu haben und irgendwie dann YouTube für mich als Plattform zu nutzen, um Infos zu bekommen, habe ich auch irgendwann gemerkt, oh, hier geht's gerade los und ich bekomme auch Entertainment auf dieser Plattform.
Mhm.
Und dann fast forward 3, 4, 5 Monate später, oh, es gibt immer mehr Entertainment. Oh, jetzt gibt es so viel Entertainment, dass ich fast nicht mehr hinterherkomme, weil jeden Tag so viele Videos aus dem deutschsprachigen Raum kommen, dass ich das gar nicht mehr schaffe, alle zu gucken. Und du warst ja fast von Anfang an mit dabei.
Das Interessante ist, wenn du das jetzt so sagst, ne, ich glaube so, wenn man so das Bigger Picture anschaut, wenn man so die letzten 15 Jahre betrachtet, dann hast du da absolut recht mit. Aber ich fühle mich immer noch so wie so ein Neuling manchmal,
ja,
weißt du?
Ja.
Weil ich denke, sowieso, so die ganz alten Hasen, Gronkh, Sarraza und so, ne, die sind die Dinosaurier im deutschen YouTube-Geschäft. Aber auch so die ältere Generation, natürlich Luca, der mir die entscheidende Einstiegshilfe gegeben hat, aber auch so Dena, Unge und so, die fühlen sich, oder auch ein Paluten, so, der war natürlich, Paluten war, glaube ich, als wir haben so mehr oder weniger, ich nicht zeitgleich angefangen, aber als ich angefangen habe, war ich schon größer als Paluten. Heute Paluten, absolutes Klickmonster.
Ja.
Aber das sind alles so Leute, die fühlen sich für mich so noch so mehr oldschool an. Grüße gehen raus an Minecrafter 1905.
Okay.
Grüße gehen raus an Habisot. Grüße gehen raus an Verium. Das sind alles.
Ethereum ist krass, ja.
Das sind alles so iconic Namen, die einen entlang der Laufbahn mal begleitet haben. Krokocrafter, Big Up. Das sind so Sachen.
Okay, da muss ich auch ein bisschen Name-Dropping betreiben. Grüße an Stevanian. Grüße an Marvin Wassen. Absolute Legende. Einer meiner Besten. Was soll's. Du hast gerade eben kurz angerissen. Ja, Luca, der hat mich da so reingebracht. Aber wie ist die Story konkret, dass du zu YouTube gekommen bist als YouTuber, also als Person, die hochlädt und nicht konsumiert?
Okay, also August diesen Jahres mache ich 9 Jahre YouTube. Luca kenne ich seit 12 Jahren, 13 Jahren. Dadurch, dass wir beide schon immer, seitdem wir noch nicht mal auf der Welt waren, nach Jüst fahren. Was ich letzten Podcast erzählt habe, angeschnitten habe. Nordseeinsel, die sehr familiär ist, wo Leute aus irgendeinem Grund immer und immer wiederkommen. Soweit ich weiß, hat das nichts mit einem Kult oder so zu tun. Also wenn, dann bin ich noch nicht eingeweiht, aber es ist einfach ein sehr, sehr schöner Ort. Ja, und so hat man sich da kennengelernt. Ganz unbefangen beim Strandfußball bei irgendwie sowas, ne? Wo man da einfach gechillt hat, junge Leute chillen auf der kleinen Insel mit anderen jungen Leuten.
Ja.
Und ja, irgendwann kam dann mal so, ich habe so in Erinnerung, als sei das so ein bisschen wie so ein Geständnis gewesen, dass Luca so gesagt hat, ja, ich mache ja auch Videos und so, ne? So, weil das halt super komisch war damals.
Hat damals noch nicht sein Gesicht gezeigt, glaube ich.
Genau, so, hat nicht sein Gesicht gezeigt. Das war so, das war, war einfach total außergewöhnlich zu der Zeit damals. So, ja. Heute sagt einer, ich mache YouTube so, denkt sich jeder so, ja, habe auch mal ein Video gemacht. Oder so, ne? Aber damals war das wirklich absolut unnormal, so, ne? Hat er das erzählt. Ich fand es ganz interessant, habe reingeschaut, habe dann von einem Sommer bis zum nächsten Sommer verfolgt. Und habe dann aber nicht nur Luca geschaut, sondern halt auch so die ganze Bandbreite, die, glaube ich, damals im Megaprojekt sich befand.
Okay.
Megaprojekt für alle Minecraft-OGs, die wissen Bescheid, das war das Projekt.
Ja,
so,
ja.
Das war
Megaprojekt 1, vermutlich.
Genau, ne? Jeder wollte dabei sein, man hat jeden Tag geschaut, diese Dynamik, so dieser Seriencharakter, Crossover, so bei dem einen passiert das, oh, wie sieht das aus seiner Sicht aus und so.
Ja, ja.
Man war plötzlich so komplett, boom, in so einem Universum drin. Ja. So, ne? Ganz, ganz verrückt. Habe ich auch total genossen als Zuschauer und geschaut Broken Thumbs TV und wie auch immer.
Ja.
Dann war ein Jahr vorbei. Wir waren wieder auf Jüst. Ich meine zu Luca so, ey, voll cool. Ich habe jetzt voll viel geschaut, weil man wenig Kontakt so unter dem Jahr gehalten hat immer. Bei Megaprojekt mach doch mal den hier so, ne? Nach dem Motto, ich habe das bei Gomme gesehen oder so, wie man eine Diamond Farm oder sowas machen kann. Und Luca war, das kann ich glaube ich ohne zu fronten sagen, immer ein bisschen lost. So, Luca hat nie durch Skill oder durch Know-how oder sowas brilliert, sondern durch Entertainment genau.
Ja. Bis heute einfach absolutes Monster.
Ja.
Also wirklich absoluter King, der unheimlich effizient arbeitet und das richtig, richtig krass macht seit Jahren.
Ja, so einfach Schalter umlegen und Entertainment an, so mäßig. Ne? Auf jeden Fall meine ich dann so, ey, mach doch mal das und das. So, und er so, oha, du kennst dich ja damit ein bisschen aus. Sag mir das Ganze nochmal, aber sag mir das, wenn wir beide wieder zu Hause sind und wir FaceTime, gab es damals.
Teamspeak.
Alter, als FaceTime rauskam, war auch krank. wir skypen dabei. Ja. So, wir so am Skypen, im Livestream, Luca hatte dann parallel gelivestreamt und dann kamen so die Kommentare so, ey, Max, ja, voll cool, der soll sich auch mal einen Kanal machen. Luca hieß damals nicht Laser Luca, sondern Kongcrafter. Und hat sich dann so ergeben, dass Leute gesagt haben, oder irgendjemand hat im Chat gesagt, ey, du heißt ja, dein Nachname fängt mit K an, was stimmt. So, ne, mein Nachname fängt mit K an. Ich so, ey, verrückt, so 2013, Internet, jemand weiß meinen Nachnamen, obwohl ich einfach nur irgendwo mitquatsche.
Ja.
Und ich meine dann so, ey, schreib mal in den Chat, so, wie heiße ich denn? Schreibt irgendjemand, ich verfluche ihn bis zu diesem Tag, neben Vorschlägen wie Max Koller, Max Koch, Max
Keller,
sowas, schreibt jemand Max Kran. Luca ist Concrafter, ich so, ja, Kran, dann bin ich Krancrafter. 7 Jahre meines Lebens weggeworfen. Nee, dann hieß ich Krancrafter und hab meinen Kanal erstellt mit dem Gedanken, ey, ich mache jetzt mal eine Woche lang YouTube-Videos.
Und lass uns genau mit diesem Statement aufhören. Mit dem Ziel, eine Woche YouTube-Videos zu machen, bist du in 2 Monaten bei deinem 9-Jährigen angekommen. Und wie die unglaubliche Erfolgsgeschichte des Max K.
Ja, okay.
Max K. / Krancraft.
Kolb, ich heiße Kolb mit Nachnamen. Also. Kann man auch googeln schon die ganze Zeit. Wer so spät noch beim Podcast zuhört, der darf es auch wissen. Maximilian Leonard Kolb ist mein voller Name. Hallo.
Wie es mit der unheimlichen Erfolgsstory von Max K. weiterging, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren müssen. Ich zumindest. Bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuhören. Ich grüße euch, ich küsse euch und ich vermisse euch für die nächsten 7 Tage.
Ich euch auch. Ich denke immer an euch. @Halle2 überall.
Kuss.
Schnell ausmachen, weil wir schneiden nicht. Tschüss.